Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Christoph Freier von Spessart. Er ist der Geschäftsführer der deutsch-australischen Handelskammer hier in Sydney. Er ist seit 15 Monaten in diesem schönen Amt und er hat mir mal gesagt, dieser Job war für ihn mehr Berufung als Beruf. Herr von Spessart, ist das heute immer noch so?
Ja, absolut, lieber Herr Müller. Das kann ich mit Freude bestätigen, auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich in den letzten 15 Monaten nicht die einfachsten waren.
Ja, natürlich. Sie haben in der Pandemie angefangen und die hat sich seitdem auch nicht gebessert.
Das ist absolut richtig, aber es sind zwei Dinge, die mir sehr geholfen haben. Und das sind, glaube ich, zwei elementare Faktoren, die uns Menschen ausmachen. Das eine ist die Fähigkeit zur Anpassung und das andere die Fähigkeit zur Neuausrichtung. Und beides konnten wir mit der Kammer gut machen.
Wenn Sie von Anpassung sprechen, wie haben Sie denn Ihr ganzes Office umgestellt, um mit der Pandemie fertig zu werden?
Wir haben gleich zu Beginn, und das war auch ja noch kurz bevor ich angefangen habe, weil das bereits im März vergangenen Jahres dann relativ schnell gehen musste, hat mein sehr geschätzter Vorgänger Gerd Rabo zusammen mit unserem Board sehr schnell reagiert und hat alle Prozesse, die möglich waren, digitalisiert und unserem Team hier in Sydney, aber auch in Melbourne sehr schnell umgestellt, mit Laptops versorgt, Bildschirmen, sodass man relativ schnell dann auch zu Hause im Homeoffice wieder geschäftsfähig war.
Und was musste denn nun umgestellt werden, um die Kammer ja geschäftsmäßig sozusagen den Zeiten anzupassen?
Wir haben in der ersten Phase, als ich angefangen habe in der Pandemie, erstmal gesagt, wie können wir unseren laufenden Geschäftsbetrieb pandemieresilient machen? Das war die Phase, wo ich mich ganz eng natürlich mit meinem ehrenamtlichen Vorstand abgestimmt habe, wo wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir gucken in der Phase, das haben wir Operational Performance genannt und haben alles, was wir als Kammer so üblicherweise tun, nämlich unsere Beratung für den Markteinstieg, aber auch unsere Mitgliederbetreuung, unsere Veranstaltungen, haben wir versucht, so gut es geht, zu digitalisieren, Delegationsreisen ins Virtuelle zu verlegen und trotzdem für unsere Kunden und unsere Mitglieder da zu sein. Das hat auch die ersten Monate unter dem Stichwort Anpassung sehr gut funktioniert.
Ja, haben Sie denn neue Geschäftsbereiche aufgemacht, entdeckt oder Stellen? Haben die sich Ihnen gestellt?
Wir haben dann nach dieser anfänglichen Phase der Anpassung und der Operational Performance sehr schnell uns überlegt, wie können wir jetzt eigentlich diese Neuausrichtung, wie können wir die als Kammer so gestalten, dass wir die Faktoren, die wir auch schon vorher als Kammer wahrgenommen haben, die das Geschäft der Kammer auch, ich will nicht sagen bedroht haben, aber doch einen wichtigen Einfluss hatten, nämlich die Tatsache, dass nicht mehr selbstverständlicherweise ein deutsches Management in den deutschen Unternehmen hier in Australien vorhanden war und man natürlich selbstverständlich Kammermitglied wurde. Das hat sich tatsächlich durch Digitalisierung und Globalisierung verändert, aber auch haben sich neue Plattformen und Möglichkeiten zum Netzwerken aufgetan. Und da wollten wir reagieren.
Ja, das ist ein interessantes Thema, das Sie ansteigen. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Kammer so im Geschäftsleben?
Wir haben dann, und das würde ich gerne ein wenig ausholen, auch mit unter Unterstützung unseres tollen Vorstandes, und erlauben Sie mir, lieber Müller, die auch kurz namentlich zu nennen, weil wir zum ersten Mal auch einen neuen Vorstand haben, auch mit sozusagen Gender Balance und einem fantastischen Background. Das sind Rebecca Lee, Simone Wetten, Genevieve Overall, Thea Ditterich, Karin Zwissler. Und natürlich unser Vorsitzender Jens Gönnemann, unser Stellvertreter Rolf Drohn, Paul Sensum und Wolfgang Barbeck. Und mit der Expertise haben wir gesagt, wir wollen mit unseren Mitgliedern und Kunden zusammen mal entwickeln, wie können wir eigentlich über die klassische Kammertätigkeit, wo wir in aller Breite deutsche Unternehmen ansprechen und hier repräsentieren, mehr inhaltliche Relevanz erarbeiten. Und dafür haben wir analysiert, was sind eigentlich die vielversprechendsten bilateralen Business Opportunities und haben, wie gesagt, mit unseren Mitgliedern, aber auch datengetrieben, vier sogenannte Cluster entwickelt, wo wir sagen, das sind hoch Leistungscamps, in denen wir deutsche und australische Unternehmen zusammenbringen wollen, ganze Ökosysteme rundherum bilden, dazu sozusagen eine politische Strategie entwickeln wollen und gleichzeitig natürlich offen bleiben. Aber das sind so die Bereiche, in denen wir jetzt aktiv sind. Namentlich sind das Energie, Health, der ganze Gesundheitssektor, aber natürlich auch Food and Beverage, also alles, was im Ernährungsbereich los ist, plus natürlich das, was wir schon haben, Mining und Resources. Und in diesen vier Bereichen haben wir eigene Manager eingestellt, die jetzt dort mit den beteiligten Unternehmen wie so eigene Industrieverbände aufbauen, aber eben ganz stark bilateral orientiert und das mit sehr großem Anklang bisher.
Hat sich denn im Handel zwischen Deutschland und Australien eigentlich in der Pandemie irgendwas verändert? Sind es immer nur noch Autos und Maschinen oder gibt es auch andere Sachen?
Also es sind eine Vielzahl von Produkten, die hierher kommen. Wir haben ja nicht nur Autos und Maschinen, wir haben viele Lebensmittel, die aus Deutschland kommen. Wir haben natürlich insbesondere in den genannten Clustern im Energiebereich, wir haben Unternehmen wie Weidmüller, wie Schaeffler, Phoenix Kontakt, Stiebel Eltron, to name but a few. Und natürlich auch die Pharmaunternehmen, aber auch die Medizintechnikunternehmen, da passiert ausgesprochen viel.
Wasserstoff ist ja ein Thema, das sowohl in Deutschland als auch in Australien, da wird ja viel darüber berichtet. Und besonders der grüne Wasserstoff soll ja einmal auch in Deutschland einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Wie weit sind wir denn damit gekommen?
Wasserstoff ist in der Tat eines der vielversprechendsten bilateralen Themen. Wir sehen ja, dass sich Deutschland und Europa mit diesem Fit for 55-Programm auf eine umfassende Dekarbonisierung vorbereiten und dazu auch große Mengen an grünem Wasserstoff benötigen werden. Nun ist es so, dass Australien ein idealer Supplier von grünem Wasserstoff sein kann. Man muss sich nur vor Augen halten, dass man mit nur 3% der australischen Landmasse und nur mit Solar, so großen Solaranlagen auf 3% der australischen Landmasse 10-mal den gesamten deutschen Energiebedarf decken könnte.
Unglaublich.
Also die Potenziale sind gigantisch. Das Thema Wasserstoff ist ein unglaublich spannendes Zukunftsthema. Momentan ist es noch relativ in den Anfängen. Es gibt sehr spannende, geförderte Projekte in beiden Ländern. Beide Länder haben sich politisch in dem sogenannten Wasserstoffakkord, aber auch mit vielen weiteren Initiativen im Bereich Forschung, aber auch mit der German-Australian Hydrogen Alliance, die wir initiiert haben, bereitet man sich auf eine gemeinsame Wasserstoffökonomie vor. Es hängt noch ein wenig an den Kosten. Aber gerade heute haben wir erfahren, dass eine neue Fraunhofer-Studie, die auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, jetzt zeigt, dass man die Kosten für die Elektrolyseure um 25% senken kann.
Sagen Sie noch ein Wort zu dem australischen Handelsabkommen, das ja immer noch verhandelt wird mit der EU. Davon wird schon lange gesprochen. Kommen wir denn da mal zu Potte?
Ja. Also in der Tat, der Prozess zieht sich natürlich auch pandemiebedingt weiterhin. Auch da hat man sich klug angepasst. Die Verhandlungsrunden sind ins Virtuelle gegangen. Gleichwohl ist man weiterhin guten Mutes, das abschließen zu können. Naturgegebenermaßen sind die Prioritäten sowohl in Europa wie hier auch in Australien in den letzten Monaten auch andere gewesen. Aber so wie sich abzeichnet, wird das Freihandelsabkommen im kommenden Jahr wohl, so denken wir, optimistischerweise zum Abschluss kommen können. Dann geht es natürlich um die Ratifizierung und das wird nochmal ein entscheidender Punkt auch für die vielfältigen Vorzüge eines solchen Freihandelsabkommens zu werben.
Es gibt ja eine Diskussion darüber, ob die australische Wirtschaft nun eigentlich runtergeht oder hochgeht oder überhaupt sich entwickelt. Sind Sie optimistisch oder pessimistisch für die Zukunft?
Ich bin, was Australien anbelangt, sehr optimistisch. Das ist ein Land, was sich immer wieder, und das heißt ja nicht umsonst the lucky country, was immer wieder in vielerlei Hinsicht auf die Füße gefallen ist. Und ich glaube auch in diesem Fall wird es so sein, dass Australien gut aus dieser Krise kommt. Wir sehen ja jetzt schon, dass im zweiten Quartal diesen Jahres trotz der Pandemiesituation ein kleines Wachstum zu verzeichnen ist. Der sogenannte Bounce Back ist auch hier in Australien erfolgt. Und Australien ist bisher eins der wenigen Länder, die mehr oder weniger die Covid-Delle schon fast ausgeglichen haben. Und mit den bereits genannten Themen, dem Freihandelsabkommen, aber auch der Partnerschaft im Bereich Energie, glaube ich, dass Australien im Gegenteil eigentlich langfristig noch eine viel, ja, spannendere Zukunft bevorsteht.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.